Ja, liebe Geschwister, wir sind von einem Herrn gesucht und gerettet worden, der als Mensch auf dieser Erde war und der jetzt als Mensch für uns im Himmel ist. Es ist tatsächlich so, dass der Messias Jesus, er kam als Jude auf die Welt in einer jüdischen Familie, wuchs heran im Mutterleib einer Jungfrau, wurde geboren, als die Zeit erfüllt war. Er lebte als Jude und er wird als Jude wieder erscheinen. Und das bedeutet, dass der ewige Gottessohn, seit er Menschheit angenommen hat, auch ewig Mensch geblieben ist. Er ist Mensch. Er hat die Menschheit nicht abgelegt, sondern er ist jetzt als verherrlichter, erhöhter Mensch zur Rechten Gottes. Und so wollen wir uns jetzt in dieser Stunde besonders Gedanken machen über die vollkommene Menschheit Jesu, so wie sie sich zeigte, als er auf der Erde war, und werden dann sehen, wie das mit dieser Tatsache zusammenhängt, dass er jetzt als Mensch für uns vor dem Angesicht Gottes erscheint. Ja, wir haben am Nachmittag, den Herrn gesehen als das wahre Brandopfer. Als den, der kam, um Gott durch seinen vollkommenen Gehorsam zu verherrlichen. Um als Mensch Gott all die Ehre zu bringen, die der Mensch Gott vorenthalten hatte durch die Sünde. In Johannes 17, Vers 4, dort sagt es der Sohn zum Vater im Gebet. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, dass du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Und wir haben gerade am Brandopfer gesehen, dass er durch seinen vollkommenen Gehorsam bis zum Äußersten Gott verherrlichte. Er wurde Mensch, um eben als Mensch Gott zu verherrlichen. Seine Menschheit war aber auch notwendig um unseretwillen, notwendig, sofern es Errettung geben sollte. Und es war Gottes Wille, durch seinen Sohn Rettung zu wirken, darum musste er Mensch werden. Nicht menschenähnlich, Mensch, wahrhaft Mensch. Denn es muss ein Mensch für die Schuld, für die Sünden der Menschen sühnen. Das konnte nur ein Mensch. Er musste als Mensch sündlos sein, denn sonst wäre sein Tod ja nur der Tod als Lohn seiner eigenen Sünde gewesen. Zudem musste er mehr als nur Mensch sein, er musste auch Gott sein. Denn sonst hätte sein Tod, wäre er bloß Mensch und gar vollkommener sündloser Mensch gewesen, hätte sein Tod nur die Schuld eines anderen Menschen aufgewogen. Und darum musste er auch der Schöpfer selbst sein, um die Schuld all seiner Geschöpfe zu sühnen. Und so sehen wir, wie diese Wahrheiten nicht umsonst in der Bibel mit großem Nachdruck gelehrt werden. Und wir sollen diese Wahrheiten kennen, ihnen glauben, und wir sollen an diesen Wahrheiten hängen, sie verteidigen, um deren Willen wir ja den Herrn lieben, ihn bewundern als den vollkommenen Menschen, als den sündlosen Menschen und als den, der ewig Gott war und ist. Das ist unser Retter. Ja, seine Menschheit war notwendig, um erstens unsere Sünden zu sühnen, aber auch zweitens, damit er ein mitfühlender hoher Priester sei. Wir werden einige Male den Hebräerbrief aufschlagen. Wir werden 3. Mose und Hebräer an diesem Nachmittag vor uns haben. Und so schlage ich jetzt eine Stelle auf aus dem Hebräerbrief. Hebräerbrief, Kapitel 2. Wir lesen von Vers 12 an. Hebräer 2, von Vers 12 an. Ich will deinen Namen meinen Brüdern kundtun, die Brüder des Herrn, seine Erlösten. Inmitten der Versammlung will ich dir Lob singen. Und wiederum, ich will mein Vertrauen auf ihn setzen. Und wiederum siehe ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat, weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran teilgenommen. Damit er durch den Tod den zunichte machte, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel. Und alle die befreite, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Denn er nimmt sich für wahr nicht der Engel an, sondern des Samens Abrahams nimmt er sich an. Daher musste er in allem den Brüdern gleich werden, damit er in den Sachen mit Gott ein barmherziger und treuer hoher Priester werde, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, vermag er denen zu helfen, die versucht werden. Ja, ein hoher Priester muss mitfühlen können. Und so wurde er Mensch, um als Mensch für unsere Sünden zu bezahlen, aber auch um als Mensch ein mitfühlender hoher Priester zu werden, der er jetzt für uns ist. Der Hebräerbrief macht das sehr deutlich, das Hohenpriestertum unseres Herrn. Und er sagt in Kapitel 5 vom Hohenpriester, den das Gesetz bestellte, also die Hohenpriester aaronitischer Ordnung, da steht Hebräer 5, Verse 1 und 2, denn jeder aus Menschen genommene hohe Priester wird für Menschen bestellt in den Sachen mit Gott, damit er sowohl Gaben als auch Schlachtopfer für Sünden darbringe, der Nachsicht zu haben vermag mit den Unwissenden und Irrenden. Da steht es. Der hohe Priester muss mitempfinden können, muss Nachsicht haben können mit den Irrenden und mit denen, die fehlen. Ein hoher Priester, der kein Mitgefühl hat, wird alle von sich scheuchen. Den wird man einmal fragen, und wenn man einmal angefahren ist, weil man wieder etwas falsch gemacht hat, wird man ihn nie mehr aufsuchen. Und darum musste der hohe Priester mitfühlend sein. Wie lehrte Gott den hohen Priester im Alten Testament Mitgefühl? Indem er ihm zeigte, du bist auch ein Sünder. Auch du sündigst. Und so musste der hohe Priester beständig auch für sich opfern. Und so zeigt ihm Gott beständig, du bist auch ein Irrender und ein Unwissender, mit dem ich sehr viel Geduld haben muss. Und so steht hier in Hebräer 5, Vers 2, der Nachsicht zu haben vermag mit den Unwissenden und Irrenden, da auch er selbst mit Schwachheit behaftet ist und deswegen muss er wie für das Volk, so auch für sich selbst opfern für Sünden. Unser Herr, unser hoher Priester, musste nicht für seine Sünden opfern. Er hatte keine Sünden. Aber er musste Mensch werden und als Mensch alles erleiden, was Menschen erleiden können, um so unser mitfühlender hoher Priester zu werden. So sagt es Hebräer 4, Vers 15. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid zu haben vermag mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem versucht worden ist, in gleicher Weise wie auch wir, ausgenommen die Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten, weil wir einen solchen hohen Priester haben, der mitfühlt, mitempfindet, dabei aber ohne Sünde ist. Darum haben wir große Freimütigkeit, zu ihm zu gehen. Wir sehen also, wie seine vollkommene Menschheit, in der er in allem versucht wurde, als Mensch versucht wurde, in allem sündlos blieb, wie diese seine Menschheit ihn zum hohen Priester macht, der uns vollkommen hindurch zu retten vermag. Ja, einen solchen hohen Priester und Heiland brauchen wir. Wir wollen jetzt 3. Mose Kapitel 2 aufschlagen und uns miteinander jene Verse ansehen, in denen das Speisopfer beschrieben wird. Denn dieses hat gerade die vollkommene Menschheit Jesu als Bedeutung. 3. Mose, Kapitel 2, wir lesen zunächst die Verse 1 bis 4 und dann noch 11 bis 13. 3. Mose 2, 1 bis 4 und 11 bis 13. Und wenn jemand dem Herrn die Opfergabe eines Speisopfers darbringen will, so soll seine Opfergabe Feinmehl sein. Und er soll Öl darauf gießen und Weihrauch darauf legen. Und er soll es zu den Söhnen Aarons, den Priestern, bringen, und er nehme davon seine Handvoll von seinem Feinmehl und von seinem Öl samt all seinem Weihrauch, und der Priester räuchere das Gedächtnisteil davon auf dem Altar. Es ist ein Feueropfer lieblichen Geruchs dem Herrn. Und das Übrige vom Speisopfer soll für Aaron und für seine Söhne sein, ein hochheiliges von den Feueropfern des Herrn. Vers 11 bis 13, alles Speisopfer, das ihr dem Herrn darbringt, soll nicht aus Gesäuertem gemacht werden. Denn aller Sauerteig und aller Honig, davon sollt ihr kein Feueropfer dem Herrn räuchern. Was die Opfergabe des Erstlinge betrifft, so sollt ihr sie dem Herrn darbringen. Aber auf den Altar sollen sie nicht kommen zum lieblichen Geruch. Und alle Opfergaben deines Speisopfers sollst du mit Salz salzen und sollst das Salz des Bundes deines Gottes nicht fehlen lassen bei deinem Speisopfer. Bei allen deinen Opfergaben sollst du Salz darbringen. Das Speisopfer, das zweite der fünf in 3. Mose gewiesenen Opfer. Das Besondere an diesem ist nun, dass es als einziges Opfer unblutig war. So ist die besondere Bedeutung dieses Opfers nicht der Tod Jesu, sondern das Leben Jesu, sein vollkommenes Leben, das allerdings gelebt wurde, um am Ende Gott geopfert zu werden. Darum musste auch vom Speisopfer ein Gedächtnisteil, so wird es genannt, genommen werden, auf den Altar gelegt werden und im Feuer verbrannt werden. Um daran zu erinnern, dass unser Herr Mensch wurde und dieses vollkommene menschliche Leben lebte um dieses vollkommene Leben am Ende auf den Altar zu legen. Aber die Hauptaussage dieses Opfers ist die vollkommene Menschheit Jesu. Das Speisopfer für das Leben dieses einen Menschen steht, das verstehen wir aus Jesaja 66, Vers 20. Jesaja 66, Vers 20. Da steht: Und sie werden alle eure Brüder aus allen Nationen dem Herrn als Opfergabe bringen, auf Pferden und auf Wagen und auf Sänften und auf Maultieren und auf Dromedaren, zu meinem heiligen Berg nach Jerusalem, spricht der Herr, so wie die Kinder Israel das Speisopfer in einem reinen Gefäß zum Haus des Herrn bringen. Hier merken wir den direkten Vergleich, die direkte Analogie. So wie man das Speisopfer zum Herrn bringt, so bringt man Menschen zum Herrn. Das Speisopfer steht also für Menschen. Und wenn es um das Speisopfer geht als Schattenbild auf unseren Herrn, ist damit der vollkommene Mensch, Jesus, gemeint, der sein Leben lebte für Gott. Schauen wir uns jetzt die symbolischen Einzelheiten an. Wiederum, wie beim Brandopfer, ein freiwilliges Opfer. Wenn jemand die Opfergabe eines Speisopfers darbringen will, wir werden erneut daran erinnert, Gott war nicht genötigt, seinen Sohn als Mensch auf diese Erde zu senden. Gott tat das aus seinem freien Wohlgefallen heraus. Christus, der Sohn Gottes, hielt die Tatsache, dass er Gott war, nicht wie einen Raub fest, sondern hat sich willig, freiwillig entäußert und wurde Mensch. Philipper 2, die Verse 5 bis 7. Philipper 2, die Verse 5 bis 7. Denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war, der, da er in Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst zu nichts machte oder eben sich selbst entäußerte und Knechtsgestalt annahm, indem er in Gleichheit der Menschen geworden ist. Das ist nun ein bisschen ein holperiges Deutsch. Auf Deutsch sagt man das normalerweise nicht so, aber es soll einfach ganz deutlich hervorgehoben werden. Und darum bin ich doch froh um diese akkurate, nicht immer so geschliffene Übersetzung, die unrevidierte Elberfelder, in Gleichheit der Menschen, wirklich Mensch. Nicht nur menschenähnlich, nicht ein Scheinmensch. Mensch. Und das macht er freiwillig. Er hat sich freiwillig entäußert. Dann steht hier in 3. Mose 2, dieses Speisopfer sollte aus Feinmehl sein. Warum gerade Feinmehl? Der Herr selbst vergleicht sich mit einem Weizenkorn und dann vergleicht er sich auch mit Brot. Also mit Brotkorn und mit Brot. Johannes 12, Vers 24, diesen Vers kennen die meisten von uns auswendig. Hier sagt der Herr: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht, eher dieses Weizenkorn. Und dann vergleicht er sich In dieser großartigen Rede in der Synagoge in Kapernaum, wo er das Zeichen der Brotmehrung auslegt, erklärt, was es bedeutet, dort sagt er, ich bin dieses Brot. Ich bin das Brot, das aus dem Himmel kommt und der Welt das Leben gibt. Johannes 6, 33 bis 35, Johannes 6, 33 bis 35. Denn das Brot Gottes ist der, der aus dem Himmel herniederkommt und der Welt das Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Jesus sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Aus Mehl macht man ja Brot. So ist also dieses Mehlopfer eben ein Hinweis auf die Menschwerdung, auf das Menschsein Jesu. Feinmehl ist nun gesichtetes, von jeder Unreinheit befreites Mehl, ganz reines Mehl. Jesus war als Mensch rein, vollkommen rein. In ihm war nichts Unreines, in ihm war nichts Grobes, in ihm war alles ebenmäßig, wohlproportioniert, alles an seinem Platz. Und so wie man Feinmehl, man kann es so über die Hand streichen und untersuchen, hier macht man das ja kaum. Aber ich habe das öfters gemacht, die 2,5, 3 Jahre, wo ich auf dem indischen Subkontinent lebte. Man geht in den Bazar und kauft dann Mehl. Und dann, man nimmt es in die Hand und schaut es sich an und leert es so. Und nachher man nimmt ein Sieb und schüttelt es durch ein Sieb und sieht dann, was zurückbleibt. Man will genau wissen, wie es ist. Feinmehl. Man erkennt an ihm, dass gar nichts Fremdes ist. Und so wird uns der Herr gezeigt durch die 4 Evangelisten sein Leben von allen Seiten. Gezeigt, ausgeleuchtet, ein vollkommener Mensch. Das gilt für seine Worte. Das gilt für seine Taten, das gilt für den Weg, den er ging, das gilt für seinen Charakter. Er war wahr, wahrhaftig und Liebe. Lesen wir einige Stellen dazu. Seine Worte. Lukas 4, Vers 22. Lukas 4, Vers 22. In der Synagoge in Nazareth steht der Herr auf, liest aus dem Propheten Jesaja, erklärt diese Worte. Und daraufhin sagen die Menschen, alle gaben ihm Zeugnis und verwunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund hervorgingen. Und sie sprachen, ist dieser nicht der Sohn Josefs? Ja, er ist ein Mensch, in der Familie Josefs aufgewachsen, unter seinen Geschwistern. Aber solche Worte nie gehört. Und Johannes 7, Vers 46. Diener waren ausgesandt von den Obersten der Juden, um Jesus zu greifen. Sie kommen zurück mit leeren Händen. Und da werden sie zur Rede gestellt, warum habt ihr ihn nicht gebracht? Und sie antworten, niemals hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Seine Worte waren ganz einzigartig. Wahr, rein, lauter, voller Leben, voller Kraft. Jakobus sagt, wer im Wort nicht strauchelt, ist ein vollkommener Mensch. Jakobus 3. Wir brauchen einen Retter und einen hohen Priester, der in seinen Worten vollkommen ist und der solche Worte redet. Wir brauchen jemanden, der die Macht, der die Kraft hat, so zu unseren Herzen zu reden, dass wir auch als Erlöste, als Kinder Gottes aufgerichtet werden, unser Glaube genährt wird, unsere Hoffnung belebt wird, uns der Mut wieder wächst. Jesus kann so reden. Und er ist noch dieser vollkommene Mensch, der Worte redet, Worte hat, wie kein Mensch sie je hatte. Seine Taten von seinen Werken, Markus 7, Vers 37, einmal sagten die Menschen, er hat alles gut getan. Sie wussten gar nichts mehr zu sagen. Ein ganz banaler Satz und sagt doch alles aus. Er hat einfach alles gut gemacht, alles gut. Alle seine Taten gut. Er war in seinem Wandel ganz beständig. Er war nicht launisch. Und wenn wir die Evangelien lesen, ja, wenn wir die ganze Bibel lesen und nachher das Leben des Herrn, die Gottesknechte, von ihnen allen lesen wir, nein, nicht ganz von allen, aber von vielen und von den anderen müssen wir es annehmen, dass das bei ihnen auch wiederholt so war, dass sie zornig wurden, die Beherrschung verloren, missmutig waren, stöhnten, klagten, unzufrieden von allen. Der Herr war nie unzufrieden, nie. Er ließ sich nie erbittern durch die Leute. Bei all dieser Undankbarkeit, bei all dieser hoffärtigen und schnöden Art, mit der man mit ihm umging, er, der alles wusste und die Leute meinten, sie müssen ihn belehren. Er blieb sich beständig gleich, gleich in seiner Wahrheit, Wahrhaftigkeit, Geduld, Freundlichkeit, Liebe, nicht launisch, nicht sprunghaft. Einige Male stehen solche Ausdrücke wie in Lukas 4, Vers 16. Er ging nach seiner Gewohnheit in die Synagoge. Dann Lukas 22, 39. Er ging nach seiner Gewohnheit in den Garten Gethsemane. Auch wenn er wusste, das bedeutet, dass Judas jetzt meinen Häschern sagen kann, wo ich bin. Er hielt sich an seine Gewohnheiten. Wir ändern ja manchmal unsere Gewohnheiten, wenn es gerade opportun ist. Der Herr war nicht so. In seinem Weg ging er beharrlich auf das Ziel zu, das ihm gesetzt war, das er vor Augen hatte. Johannes macht das besonders deutlich. Dort wird immer wieder von seiner Stunde gesprochen. Von Anfang an hat er diese Stunde vor sich und ging auf diese Stunde zu. Johannes 2, Vers 4. Jesus spricht zu ihr, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Johannes 8, Vers 20. Diese Worte redete er in der Schatzkammer, als er im Tempel lehrte, und niemand griff ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Johannes 12, 23 bis 27. Jesus antwortete ihnen und spricht, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, wird es verlieren. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Jetzt ist meine Seele bestürzt. Und was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Johannes 13, Vers 1. Vor dem Fest des Passa aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt zum Vater hingehen sollte, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Kapitel 17, Vers 1. Dies redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen. Beharrlich ging er den Weg, beharrlich tat er den Willen des Vaters, beharrlich liebte er die Seinen. Und dann seine Wahrheit, seine Wahrhaftigkeit. Ein Beispiel nur dafür, Johannes 18. Johannes 18, Verse 4 und 5. Jesus nun, der alles wusste, was über ihn kommen würde, ging hinaus und sprach zu ihnen, wen sucht ihr? Sie antworteten ihm, Jesus, den Nazaräer. Jesus spricht zu ihnen, ich bin es. Das ist Wahrheit, Wahrhaftigkeit. Ich bin es. Dann im gleichen Kapitel, im Vers 17, Johannes 18, Vers 17, da spricht die Magd, die Türhüterin zu Petrus, bist nicht auch du einer von den Jüngern dieses Menschen? Er sagt, ich bin es nicht. Das sind eben wir. Wenn es ungemütlich wird, drücken wir uns. Ich bin es nicht. Petrus, wir, so sind wir. Der Herr sagt, ich bin es. Ja, wenn wir wissen, dass jemand Worte der Wahrheit gesprochen hat und spricht und sich an seine Worte hält und zu seinen Worten steht, was auch passiert, dann haben wir Vertrauen zu ihm. Und das ist unser Herr, der jetzt im Himmel für uns ist. Er ist der treue Zeuge. Er hat kein leeres Wort gesprochen. Alle seine Worte gehen in Erfüllung. Alle seine Verheißungen erfüllen sich. Wir dürfen jedem seiner Worte trauen. Jedem. Bittet und es wird euch gegeben werden. Hat er gesagt, es ist wahr. Sieh, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Hat er gesagt, es ist wahr. Sieh, ich gehe hin und bereite euch eine Stätte. Es ist wahr. Und ich komme wieder. Alles, was er sagt, ist wahr. Wir können uns auf ihn verlassen und wir werden nie zu Schanden werden. Wie schlimm ist es, wenn man sich auf Menschen verlässt, die einen dann enttäuschen. Dann geht es uns, wie Salomo sagt in Sprüche 25, Vers 19. Sprüche 25, Vers 19. Ein zerbrochener Zahn und ein wankender Fuß, so ist das Vertrauen auf einen Treulosen am Tag der Bedrängnis. Der Vergleich ist sehr eingängig. Wir sind uns ja gewohnt, dass die Füße uns immer schön geduldig tragen. Wir machen Schritt um Schritt, Millionen im Leben, und die Füße tragen uns immer schön. Und wenn einmal der Fuß uns nicht trägt, einknickt, dann wir sind entsetzt. Das ist ein Schock. Und genauso die Zähne. Wir sind uns auch gewohnt, dass die Zähne, die lieben Zähne, ihren Dienst immer schön tun. Wir kauen, wir beißen und kauen wieder und beißen und schlucken. Und die Zähne sind immer schön da. Und wenn man einmal beißt und ein Zahn gibt nach, man ist entsetzt, ein Schock. Und genauso ist das Vertrauen auf einen Treulosen am Tag der Bedrängnis, wo man ihn am meisten braucht. Der Herr ist der Wahrhaftige. Und wir können alle Zeit und in allen Anliegen uns selbst und alles, was uns beschwert, ganz auf ihn werfen. Ganz. Er wird uns nie fallen lassen. Dann heißt es vom Speisopfer, dass es mit Öl begossen wurde. 3. Mose 2, Vers 1, du sollst Öl, oder er soll Öl darauf gießen. Öl steht für den Heiligen Geist. Der Herr war durch den Heiligen Geist gezeugt. Lukas 1, Vers 35. Lukas 1, Vers 35, der Engel antwortete und sprach zu ihr, zu Maria, der Heilige Geist wird auf dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, nämlich Kind, das heilige Kind, griechisch Totechnon, Nein, zu Hagion, aber Teknon, das Kind, ist eben auch sächlich. Darum wird das heilige Kind, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Er wurde durch den Heiligen Geist gesalbt, Lukas 3, Vers 22. Bei der Taufe, da heißt es, es geschah, als das ganze Volk getauft wurde und Jesus getauft war und betete, dass der Himmel aufgetan wurde und der Heilige Geist in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herniederfuhr und eine Stimme aus dem Himmel erging, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Das war die öffentliche Diensteinsetzung des Messias, des Gesalbten. Salbung, Diensteinsetzung, öffentlich proklamiert. Er war, Lukas 4, Vers 1, voll Heiligen Geistes. Er ließ sich vom Heiligen Geist führen, Lukas 4, Vers 1, in der Wüste 30 Tage umherführen. Er tat seine Wunder durch den Heiligen Geist, Matthäus 12, 28. Wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Er opferte sich durch den Heiligen Geist, Hebräer 9, Vers 14. Diesen Vers haben wir am Freitag schon gelesen. Er hat sich selbst ohne Flecken durch den ewigen Geist Gott geopfert. Der Heilige Geist ist Gott. Der Sohn ist Gott. Der Vater ist Gott. Der Sohn war und ist nie ohne den Heiligen Geist. Und auch nie ohne den Vater. Auch das zeigen uns die Evangelien ganz deutlich. Wie auch der Vater nie ist ohne den Sohn und ohne den Heiligen Geist. Wie auch der Heilige Geist nie ist ohne den Sohn und ohne den Vater. In Christus, in diesem Menschen Jesus, war die ganze Fülle der Gottheit. Kolosser 1, 19 und 2, 9. Kolosser 1, 19. Denn es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen. Und dann 2, 9. Kolosser 2, Vers 9. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und das ist jetzt nicht unser Thema. Ich erwähne das aber trotzdem in Kolosser 1, 19 bis 20 verbindet Paulus diese Tatsache, dass im Menschen Jesus die ganze Fülle der Gottheit war mit Erlösung. Alle göttlichen Wahrheiten hängen zusammen. Wir dürfen keine außer Acht lassen, aber wir können auf keine Wahrheit verzichten. Sie hängen alle aneinander. Und wenn man an einer Wahrheit etwas abbricht, dann ist das die ganze Wahrheit verdorben. Und wenn es um Erlösung geht, und der Herr wurde Mensch, um Erlösung zu wirken, dann lässt sich das nie davon trennen, dass der Mensch Jesus der ewige Gott ist und dass Gott ein dreieiner Gott ist und dass im Sohn der Vater und der Heilige Geist immer war. Dann heißt es in 3. Mose 2, man sollte Weihrauch darauf legen, auf das Speisopfer, das Leben des Herrn. Das war Gott seinem Vater ein Wohlgeruch. Wer uns ein Wohlgeruch ist, er ist uns willkommen. Und so liebte der Vater den Sohn, hatte Wonne an ihm, hatte ihn nach vollbrachtem Werk aufgenommen, begrüßt als hoher Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Hingegen sagen wir, wenn uns jemand nicht willkommen ist, kann ich nicht riechen, sagen wir. Oder er stinkt mir, sagen wir sogar. Könnte sein, ich nehme an, das ist Bibelsprache. Denn in 1. Mose 34, 30, Dort kommt es das erste Mal vor, sagt Jakob, ihr habt mich stinkend gemacht bei den Bewohnern von Sichem. Der Vater liebt den Sohn, der Sohn war ein Wohlgeruch für den Vater. Und er, und das hat wiederum zu tun mit unserem Heil, auch mit der Gewissheit unserer Errettung, auch mit unserem ganzen Glaubensweg, er, der das ganze Wohlgefallen des Himmels hat, er, der immer ein offenes Ohr hat beim Vater, er, der vom Vater geliebt ist, er ist es, der unsere Sache bei Gott vertritt. Und darum ist unsere Sache sicher in seinen Händen. Hebräer 8, Vers 1 sagt das so, nachdem der Hebräerbrief 7 Kapitel lang gezeigt hat, die Identität Jesu, ewiger Gott, Kapitel 1, wahrer Mensch, Kapitel 2, wie er Erlösung gewirkt hat und wie er unser hoher Priester ist und wie er größer ist, größer als die Engel, größer als Mose, größer als Josua, größer als Aaron, größer als die Propheten, fasst er zusammen und sagt, und jetzt die Summe, was ist die Summe? Hebräer 8, Vers 1, die Summe dessen, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen hohen Priester. Das ist unser hoher Priester. Wir haben einen solchen hohen Priester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät in den Himmeln. Das ist mein Retter, mein hoher Priester, der mich und meine Sache vor Gott vertritt. Ja, er ist ein vollkommener Retter. Ein vollkommener Retter, hat vollkommene Erlösung gewirkt und vermag völlig vollkommen hindurch zu retten. Nun wollen wir auf einen Ausdruck achten, der im Vers 4 vorkommt. Dieses Speisopfer konnte auch als ein Gebäck dargebracht werden. Also nicht als Mehl, sondern gebacken werden. Und zwar konnte es auf drei Arten gebacken werden, im Ofen oder in einer offenen Pfanne oder in einem Napf. Nun, wir glauben, dass Gott in all diesen Worten zu Mose redete von seinem Sohn. Und so fragen wir uns, was mag das bedeuten, dass dieses Speisopfer im Ofen zubereitet werden konnte, bevor ein Teil davon auf den Altar gelegt und verbrannt wurde. Etwas, das im Ofen ist, geht durch Hitze, und Hitze steht für Drangsal, steht für Leiden. Eine Stelle dazu aus dem 1. Petrusbrief. 1. Petrusbrief. Da steht im Kapitel 4, Vers 12, Geliebte, lasst euch durch das Feuer oder durch die Hitze der Verfolgung unter euch nicht befremden. Das bedeutet, dass das Leben Jesu schon Leiden war. Es bedeutete für den Menschen Jesus Leiden als reiner unter Unreinen zu sein, als Sündloser von Sündern umgeben zu sein. Das war schon Leiden. Das brannte ihm in der Seele, schmerzte ihn. Das war nicht sühnendes Leiden. Das sühnende Leiden war erst am Kreuz, als er unter Gottes Hand litt, als Gott ihn zur Sünde machte, als Gott ihn verließ. Aber schon sein ganzes Leben war für ihn Leiden. Und das zeigt uns, wie groß seine Liebe zu Gott war, dennoch diesen Weg zu gehen, und wie groß seine Liebe zu uns war, dennoch diesen Weg zu gehen. Es war ihm eine ständige seelische Pein, als Reiner unter Unreinen zu sein. Wir können das vielleicht vergleichen mit Menschen, die sehr musikalisch sind. Wir haben ja hier einige Kostproben von Leuten, die wirklich singen können, so schön. Wenn die in einem Chor mitsingen können, wo alle falsch singen, ist furchtbar. Ich finde es zwar nicht schlimm, ich singe nämlich auch falsch. Darum kann ich schlecht mitempfinden, aber das muss für sie ganz schlimm sein. Zu denen in den Ohren weh beständig. Nun, wir können nicht verstehen, wie schlimm es für den Herrn war, als Reiner unter Sündern zu sein. Als solcher, der nur reine, wahre, lautere Worte sprach, unter Menschen zu sein, die alle so Halblügen und Dreiviertelwahrheiten, halb Verdecktes von sich geben und alles ein bisschen verbogen und manchmal sehr verbogen. Das war für ihn Leiden. Es war für ihn Leiden, nicht verstanden zu werden, nicht einmal von seinen Jüngern, denen er das meiste sagte, verstanden ihn nicht. Ja, er war, obwohl er ganz unter uns war und obwohl er als Mensch, ja, menschenfreundlich war oder leutselig, wie wir sagen würden. Er saß mit Sündern, mit Zöllnern, mit Huren zusammen, redete mit allen. Alle konnten seine Nähe aufsuchen und doch war er bei alledem einsam. Als der Reine und Heilige unter Sündern einsam. Es gibt einen eindringlichen Vergleich im Psalm 102. Ich habe ja am Freitag gesagt, dass uns die Psalmen mehr Einsicht geben in das Innenleben des Menschen Jesus als die Evangelien. Und ein solches Beispiel ist der Psalm 102. Das Gebet eines Elenden, wenn er verschmachtet. Hier betet Christus. Es ist der Geist Christi. Und da heißt es unter anderem in Psalm 102, Vers 7, ich gleiche dem Pelikan der Wüste. Ein Pelikan ist ein Wasservogel. Ein Wasservogel in der Wüste. So war der Reine, dessen Heimat der Himmel war, auf dieser sündigen Erde. Dazu haben Sünder ihm widersprochen, Hebräer 12, Vers 3. Er hat großen Widerspruch von Sündern erduldet. Sie haben ihn verunglimpft. Seine eigenen Familienangehörigen sagten, er ist von Sinnen, hat den Verstand verloren. Die Juden sagten, haben wir nicht recht, dass du ein Samariter bist und einen Dämon hast? Seine Jünger verstanden ihn oft nicht. Einer von ihnen verriet ihn. Alle ließen ihn im Stich, alle. Einer seiner Jünger, seiner Getreuen, verleugnete ihn. Das tut weh. All solche Dinge tun weh. Und wir sollten nie vergessen, dass unser Herr hatte als Mensch eine reine Seele, die von keiner Sünde abgehärtet oder abgestumpft war. Unsere Empfindungen sind ja durch die Sünde auch verdorben. Wir empfinden nicht so tief, wie Adam empfand, als er noch kein Sünder war. Unsere Seele ist stumpf, unser ganzes Wesen ist trüb und träg geworden. Die Seele des Herrn hat viel tiefer empfunden, als wir es ahnen können, weil wir ganz einfach nicht mehr so empfinden. Ja, Mensch, während er Menschen liebte, feindeten sie ihn an, hassten sie ihn. Dazu auch eine Stelle aus den Psalmen, Psalm 109, Verse 4 und 5, Psalm 109. Und ich lese von Vers 3 an, mit Worten des Hasses haben sie mich umgeben, haben gegen mich gekämpft ohne Ursache, für meine Liebe feindeten sie mich an, ich aber bin stets im Gebet. Und sie haben mir Böses für Gutes erwiesen, Hass für meine Liebe. Und als Menschen ihn höhnten und ihn lästerten und auch seine Jünger ihn allein ließen und niemand da war, da hat es ihn, so sagt er in Psalm 69, das Herz gebrochen. Psalm 69, Verse 20 und 21 bis 22. Psalm 69, Verse 19 bis 20 bis 22. Du kennst meinen Hohn, also der Sohn redet zum Vater. Du kennst meinen Hohn und meine Schmach und meine Schande. Vor dir sind alle meine Bedränger. Der Hohn hat mein Herz gebrochen. Ich bin ganz elend. Und ich habe auf Mitleid gewartet, da war keines, und auf Tröster, ich habe keine gefunden, und sie gaben in meine Speise Galle, und in meinem Durst gaben sie mir Essig zu trinken. Das alles war Leiden, das Menschen ihm zufügten, weil Menschen eben Sünder sind und böse sind. Das war nicht sühnendes Leiden. Hier litt er noch nicht unter Gottes Hand. Hier redet er ja immer noch zum Vater, und der Vater antwortet ihm. Das sühnende Leiden war erst, als Gott ihn verließ. Nun, dieses Speisopfer, das man im Ofen vorbereitet, ist eben ein Hinweis darauf, dass der Herr Dinge erlitt, die kein Mensch sah. Was im Ofen ist, ist verborgen. Dieses Leiden war verborgen. Sein inneres seelisches Leiden hat niemand etwas davon empfunden. Dann gab es Leiden, das alle sehen konnten. Böses, das Menschen ihm antaten, das sogar das Mitleid der Leute erregt hat. Und so gab es ein Speisopfer, das konnte man in der Pfanne zubereiten. Eine Pfanne ist offen, jeder kann hineingucken. Das ist wie wenn Mutter in der Küche ist und die Kinder wollen wissen, Mami, was gibt's? Haben wir jetzt geschaut? Dann will man sehen, was da in der Pfanne brutzelt. Was im Ofen ist, sieht man nicht, man durfte auch nicht aufmachen. Also heute sieht man ja hinein, aber ich meine so, wie es früher war. Und man durfte auch nicht aufmachen und hineingucken, wehe, durfte man nicht. Also was im Ofen ist, verborgen. Pfanne offen. Und so gab es offenes Leiden des Herrn. Auch ein Pilatus hat gemerkt, das hat ihn irgendwie berührt, dass dieser Mann da so misshandelt wurde. Und dann sagt er, Ecce homo, schau dir diesen Mann an. Und die Frauen Jerusalems, als er das Kreuz hinaustrug, die haben geweint, die fanden das irgendwie ergreifend und schlimm, dass man ihn so behandelte. Einige haben es auch gesehen, und es gab Leiden, das Menschen ihm antaten, das eben ganz offen war, offenkundig. Aber ich sag's wiederum, auch wenn ich mich wiederhole, das war nicht sühnendes Leiden. Hier litt er, weil er der Gerechte war, von Sündern, die ihn deshalb hassten, eben weil er gerecht war. Unter Gottes Hand litt er, als Gott ihn zur Sünde machte, als er unser Stellvertreter wurde im Gericht. Dort litt er allein unter Gottes Hand, und das hat niemand gesehen. Das kann man auch nicht darstellen. Und Gott hat darum eine Hülle des Dunkels darüber gezogen. Kein Geschöpf konnte und durfte das sehen, was dort geschah, als der Sohn Gottes zur Sünde gemacht wurde und Gott ihn verließ. Dann ein Speisopfer im Napf, der Vers 7 sagt es, wenn deine Opfergabe ein Speisopfer im Napf ist, so soll es aus Feinmehl mit Öl gemacht werden. Ein Napf, das ist ein enges Gefäß, im Gegensatz zur Pfanne, eng. Der Herr verließ die Weite des Himmels und nahm die Enge der Gestalt deines Geschöpfes an. Er stellte sich unter alle Begrenzungen der Geschöpfe. Und das erklärt diesen Vers im Hebräerbrief, der ein wenig schwer zu verstehen ist. Hebräer 5, Vers 8. Hebräer 5, Vers 8. Da heißt es von Jesus, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, lernte er den Gehorsam. Und wir fragen uns ja, warum musste er den Gehorsam lernen? Und wir fragen darum, weil wir ja Gehorsam auch lernen mussten, als Kinder. Und wohl den Kindern die Eltern haben, die den Kindern Gehorsam beibringen. Wir müssen Gehorsam lernen, warum? Weil wir von Natur ungehorsam sind. Der Herr war nicht von Natur ungehorsam. sondern er machte die Erfahrung des Gehorsamen, als er Mensch wurde. Und so müssen wir eigentlich diesen griechischen Aorist deuten. Im Griechischen steht hier für den Gehorsam lernen, also lernen, steht nicht Mantaneien, also Durativ, sondern Matheien, Aorist. Er machte die Erfahrung des Gehorsams. Er nahm das auf sich, den Platz des gehorsamen Knechtes auszufüllen. Durch dieses Leben als Mensch in der Enge der Gestalt eines Menschen, eines Geschöpfes. Und das wurde an den Altar getragen, ein Teil davon geopfert. Nun, es sind noch zwei Einzelheiten, die muss ich jetzt in aller Eile noch erklären. Das Speisopfer durfte kein gesäuertes an sich haben. Sauerteig steht für Sünde. Ich schlage jetzt die Belegstelle nicht auf, das ist sicher bekannt genug. Sauerteig bläht den Teig auf und darum ist es ein passender Vergleich, für das er Sünde tut. Sünde macht den Menschen ja groß in seinen Augen, dass er viel von sich hält. Das ist eben die Wirkung der Sünde. Und solches durfte im Speisopfer nicht sein, der Herr war sündlos, rein, ohne Sauerteig. Honig durfte auch nicht dabei sein. Honig wird in der Bibel positiv und negativ verwendet. Positiv eine Stelle, Hesekiel 3, Vers 3. Hesekiel soll die Buchrolle, die Gott ihm gibt, essen und sie ist ihm süß. Das Wort Gottes ist süß. Honig steht aber auch für Negatives, nämlich Sprüche 5, Vers 3. Da heißt es von der verführerischen Frau, Honigseim träufeln die Lippen der Fremden und glatter als Öl ist ihr Gaumen. Und so können Worte, die gut sein können, eben Gottes Wort, gute Worte, süß, aber Worte, die können auch verführerisch sein. Man kann Schönes und Gutes reden und böse Absichten haben. Solches war im Herrn nicht. Er sagt immer die Wahrheit. Er hat nicht den Menschen große Versprechungen gemacht und so Menschen angelockt. Und als sie einmal angelockt waren, dann hatte er sie, sondern er hat ihnen die Wahrheit gesagt. Auch wenn die Wahrheit schneidend ist und oft gar nicht süß und dem Sünder schon gar nicht mundet. Der Herr war wahr, wahrhaftig. Er hatte nicht dieses Verführerische an sich, das eben religiöse Führer häufig haben. Er hat auch nicht den falschen Charme menschlicher Süße. Und dann zur Opfergabe der Erstlinge. Wie viel Zeit habe ich noch? Noch zwei Minuten. Ja, reicht gerade noch. Die Opfergabe der Erstlinge steht im Vers 12. Die Erstlinge, das war die Erstlingsgarbe, als man die Weizenernte heimfuhr. Und dann hat man eine Garbe hat man dem Herrn dargebracht, aber diese durfte man nicht auf den Altar legen. Warum nicht? Weil die Erstlingsgarbe ein Hinweis ist auf Jesus Christus, das Weizenkorn, das starb und auferstand und in seiner Auferstehung viel Frucht brachte. 1. Korinther 15, Vers 20. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Er ist auferweckt und keinem Tod mehr unterworfen. So sagt es der Apostel Paulus, was er einmal gestorben ist, ist er der Sünde gestorben und was er lebt, lebt er ewig für Gott. Römer 6, Vers 11. Und darum durfte die Erstlingsgabe nicht auf den Altar gelegt werden und ich schließe jetzt mit diesen Gedanken. Das Weizenkorn, der Mensch starb, auferweckt, immer noch Weizenkorn. Der Mensch, Jesus, ist noch Mensch. Mensch für seine Erlösten in Gottes Gegenwart. Und darum haben wir große Freimütigkeit, Gott zu nahen. Denn da ist ein Mensch in Gottes Gegenwart für uns. Nicht ein fremder Gott. Nicht ein Gott, der Absichten hat, von denen wir nichts wissen dürfen. Sondern einer, der das ganze Herz Gottes uns enthüllt hat und der sich selbst uns hingegeben hat, der uns geliebt hat und liebt und noch liebt und uns hindurch retten wird, bis wir bei ihm sind.